Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau, wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf meinsportpodcast.de.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel-1-Magazin auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren, an meiner Seite mein Co-Moderator Ole Waschkau. Hallo Ole.
Hallo.
Aufgrund eines Auftritts ist er heute nur eine halbe Stunde dabei. Das macht aber nichts, denn wir haben noch zwei weitere Gäste in der Leitung. Natürlich vom Motorsport Network Germany, der Chefredakteur Christian Nimmervoll. Hallo Christian.
Hallo Kevin, hallo Ole.
Und ich freue mich sehr, dass Lennart Wermke von der Bild-Zeitung mal wieder dabei ist. Hallo Lennart.
Hallo, servus, ich grüße euch.
Ja, Lennart, du warst in Russland, live vor Ort. Wir müssen direkt mit dem brennendsten Thema anfangen. Ferrari, Sebastian Vettel, Charles Leclerc. In den letzten Wochen wurde die Reifeprüfung von Charles Leclerc immer mehr zur Reißeprüfung im ganzen Team. Das Tischtuch, es zerfetzt immer mehr. Ist es denn noch zusammen oder ist es jetzt komplett weg?
Nee, es ist schon noch zusammen. Es hat ein paar Risse drin vielleicht, aber es gab immer noch keinen richtigen Unfall der beiden auf der Strecke, der das Ganze noch auf eine neuere Ebene bringen würde, und so eine ganz heftige Situation, bei der beide wirklich sich offen widersprochen haben, irgendwie auf offener Bühne, wie wir es bei Mercedes in den Hamilton-Rosberg-Jahren hatten, die gab es ja auch noch nicht, sondern bisher lief das Ganze immer beim Team, also der eine über den anderen beim Team, aber noch nie direkt. Und das ist, glaube ich, dann die nächste Ebene, bei der ich dann wirklich sagen würde, jetzt ist es komplett zerrissen.
Aber man wartet so ein bisschen drauf, dass passiert, ne?
Ja, absolut. Also ich meine, wir können froh sein, ich hatte das ja auch in dem Text für Bild jetzt gestern so geschrieben, wir können ja froh sein, dass 5 Rennen vor Saisonende angesichts der beiden WM-Stände trotzdem niemand von Langeweile spricht, weil uns diese beiden sehr, sehr gut unterhalten. Und das ist irgendwie wirklich ein hochinteressantes Duell mit zwei hochinteressanten Charakteren.
Christian, dass die uns so gut unterhalten, gefällt das Ferrari so oder was glaubst du, ist da so aktuell die gängige Meinung?
Also sagen wir mal so, ich glaube, es gibt schlimmere Probleme, als zwei Fahrer von diesem Kaliber in einem Team zu haben. Das geht sehr lange gut oder kann sehr lange gut gehen. Das haben wir auch gesehen bei Lewis Hamilton und Nico Rosberg. Auch das ging sehr lange gut und war sehr lange befruchtend für dieses Team. Die Frage ist halt, wann explodiert das? Weil ich wäre sehr gerne in Russland dabei gewesen. Lennart, da kannst du vielleicht, weil du siehst dann bei diesen Ferrari-Terminen in der Hospie, man sieht dann auch einen Gesichtsausdruck dazu. Ich höre nur die Audiobänder. Das ist tatsächlich ein bisschen Unterschied. In Sochi hätte ich gerne die Gesichtsausdrücke gesehen. Weil mein Gefühl war so ein bisschen, und ich weiß nicht, wie dein Gefühl vor Ort war, dass, glaube ich, momentan Vettel das größere Problem hat mit den Ferrari-Bossen als Leclerc. Das ist mein Gefühl von zu Hause aus gewesen. Würdest du das so unterschreiben, Lennart?
Ja, also selbst stinkt das einfach, wenn er das Gefühl hat, dass hinter den Kulissen Dinge ablaufen, die er vielleicht nicht beeinflussen kann. Also das so von seiner Persönlichkeit ist er eigentlich nicht so gestrickt, dass er da ein Freund von ist. Ja. Das hat er auch mit Kimi immer wieder betont, dass er an Kimi so schätzt, dass er zero Bullshit und keine Politik und so ist. Und ich glaube, jetzt geht's für ihn aber einfach wirklich darum, dass er gar nicht so sehr den Charles auf der Strecke als Gefahr einschätzt. Das traut er sich dann, glaube ich, schon noch zu, dass er ihm da Paroli bieten kann, selbst wenn es momentan auf eine Runde bei weitem nicht so aussieht. Aber das, was jetzt momentan passiert, dieses Aufstellen um die Vorherrschaft für 2020, wo man möglicherweise mit besten Voraussetzungen dann die Chance hat, nochmal um den WM-Titel anzugreifen, ich glaube, das ist das, was gefährlich ist. Und da muss er jetzt beim Team einfach einen Flock einschlagen, um seinen Status zu behaupten.
Ja, und dass diese Ansage nämlich, wie es dieses Jahr am Saisonbeginn nämlich war, dass Vettel im Zweifel, man hat ja nie gesagt, Vettel ist die Nummer 1, so ganz explizit, sondern man hat immer gesagt, im Zweifel, wenn es Situationen gibt, wird Vettel Priorität erhalten oder so ähnlich war das Wording, genau habe ich es auch nicht mehr im Kopf. Und ich glaube nicht, dass man diese Aussage jetzt noch genauso treffen würde. Und da bin ich bei dir, Lennart. Vettel versucht, glaube ich, jetzt noch das gerade zu biegen für nächstes Jahr, um in diese Position zu kommen irgendwie. Und das wird aber ganz schön schwierig, glaube ich, weil Leclerc ist zumindest im Qualifying momentan klar schneller. Und ja. Ich glaube, dass auch deswegen Sepp dieses Zeichen setzen wollte, ganz bewusst in Sochi, um zu zeigen, schaut her, ich kann eigentlich schneller fahren als der. Ich glaube, das war für ihn extrem wichtig, was die Hackordnung bei Ferrari auch angeht. Und ich wäre sehr gespannt gewesen, wenn das nicht jetzt über die Boxenstrategie, weil, also ganz offensichtlich haben die das repariert, ja, da können wir alles erzählen über Graining links vorne oder wo auch immer. Das nehme ich denen nicht ab. Die haben das natürlich so in Ordnung gebracht. Es wäre hochinteressant gewesen, ob Vettel sich an dieser Vereinbarung dann gegen Ende des Rennens noch aus freien Stücken gehalten hätte oder nicht. Das ist schade, dass es nicht so gekommen ist.
Ole, bringen wir dich auch mal mit rein. Letzte Woche haben wir ja alle hier, die wir da waren, du ja nicht, fast alle, außer Herr Baussang-Farm. Sie hat ja Bottas auf die Pole gesetzt. Manuel, Christian und ich haben Leclerc auf die Pole gesetzt. Dann dieser wunderbare Start von Sebastian Vettel und dann diese Teamorder, die er ignoriert hat. Kennen wir ja von ihm. Dann dieser Boxenstopp und dann das Abstellen des Autos, was ja für wildeste Verschwörungstheorien gesorgt hat. Vor allem in unserer Starting Grid F1-Fans Facebook-Gruppe und in unserer Telegram-Gruppe. Ja, Ole, wie hast du die Situation mit Sebastian Vettel und Charles Leclerc wahrgenommen und auch die Reaktionen darauf?
Ja, es ist tricky. Das Ding ist halt, dass Ferrari eigentlich an der ganzen Chose selber schuld ist. Ja, weil diese, ja, Stallorder oder diese, das, was man da vielleicht abgesprochen hat oder was mal fallen gelassen wurde im Meeting vorher, im Briefing, das ist ja purer Schwachsinn gewesen. Also man kann ja nicht sagen, okay, hier Leclerc ist auf Pole und der auf Pole ist, soll halt dann das Rennen gewinnen. So, man muss da ja eigentlich mit rechnen, dass Sebastian da vielleicht so ein bisschen Windschatten hat, oder hatte ja einfach auch den besseren Start als Lewis. Also es kann dann ja auch nicht darum gehen, da bezüglich Lewis abzusichern, weil die Mercedes waren unglaublich langsam auf der Geraden im Vergleich. Das heißt, diese Stallorder dann zu sagen, dass Sebastian ihn dann wieder vorbeilassen soll, das ist ja sinnlos. Man hätte einfach sagen sollen, entweder dürft frei fahren oder wer in der ersten Kurve vorne ist, darf das Rennen gewinnen, so wie man das früher gemacht hat. So hat man sich das Leben natürlich künstlich schwer gemacht. Und ich fand es dann ganz interessant zu sehen, dass Sebastian Vettel dann eben ja einfach vorweggefahren ist und eine schnellste Runde nach der anderen geholt hat und dann gesagt hat, ja, sorry, Leute, kann ihn jetzt nicht vorbeilassen, weil dann muss ich so weit abbremsen, dann falle ich hinter Lewis zurück, das können wir nicht machen. So, was natürlich ein bisschen cheeky ist, aber natürlich, er war halt der Schnellere im Rennen. Ja, also man hat das ja auch bei Leclerc gesehen, dann später hinter Bottas, dass da nicht wirklich die Pace da waren, auch mit Sebastian. Also im Rennen ist dann vielleicht Vettel dann noch ein bisschen der Schlauere, der bessere Fahrer, was vielleicht Reifenmanagement angeht und Pace. So. Und dann natürlich der unglückliche Ausfall nach diesem zufälligerweise sehr langen Boxenstopp und Overcut von Sebastian Vettel. Das ist natürlich extrem schade, weil alleine schon die Strategie dann zu sagen, okay, wir versuchen jetzt über die Strategie zu lösen, dass Leclerc da wieder vorbeikommt. Da weiß ich auch nicht, ob das der richtige Move war, weil Sebastian war einfach der schnellere Fahrer. Also Leclerc ist dann ja auch zurückgefallen Richtung Lewis und sowas. Vielleicht war da auch ein Stück weit mit Absicht bei, weiß ich ja nicht. Und Sebastian wollte ja reinkommen, durfte er dann nicht. Also vielleicht hätte man da sagen sollen, okay, dann setzen wir jetzt halt auf den Fahrer, der hier im Rennen am schnellsten ist. Und das war Sebastian Vettel definitiv. Hat man nicht gemacht, dann natürlich der Ausfall, ja gut, da kann man nicht viel gegen machen, extrem schade für Sebastian Vettel, weil bis dahin war das ein sehr gutes Rennen. Dann natürlich das unglückliche Virtual Safety Car, und da haben ja einige Leute geschrieben, er hätte das Auto absichtlich abgestellt, damit er ein Virtual Safety Car auslöst, damit Leclerc das Rennen nicht gewinnt. So. Also diese blühende Fantasie, die hätte ich auch gerne. Es würde mir sehr helfen in vielen Dingen. Das war natürlich nicht so, das war natürlich extrem Pech. Das kann natürlich passieren. Aber ja, dadurch, dass Leclerc eben dann nicht die Pace hatte, wobei ich weiß natürlich nicht, ob das einfach nur an der Dirty Air lag, ob es anders gewesen wäre, wenn er vorne weggefahren wäre, keine Ahnung, war es dann halt ein bisschen glücklich natürlich für Lewis, aber auch nicht ganz unverdient, da kommen wir sicherlich gleich noch drauf. Also ja, Ferrari hat sich das Leben selber sehr, sehr schwer gemacht.
Lenny, wir haben...
Kevin, darf ich eins ergänzen?
Mach.
Weil ich glaube nicht, dass die Absprache so simpel war. Also leider hat es ja niemand ganz explizit ausgesprochen, was die vereinbart hatten. Das ist ein bisschen schade. Aber ich verstehe schon ein bisschen, dass man vielleicht, da mutmaße ich jetzt natürlich, aber ich kann mir gut vorstellen, dass man gesagt hat vor dem Rennen, so Leclerc, ihr steht hintereinander, du ziehst denn jetzt einfach im Windschatten. Und wenn das denn heißt, dass du die Führung verlierst, dann kriegst du die zurück. Weil hätte Leclerc Vettel erstmal an Hamilton vorbeigezogen und dann beginnen die vor der ersten Kurve oder in der ersten, oder eigentlich ist es ja Kurve 2 in Sochi, gegeneinander zu kämpfen, läufst du halt wieder Gefahr, dass da irgendwas passiert. Also mutmaße ich, weil es das Einzige ist, was Sinn ergibt. Die haben einfach abgesprochen gehabt, so die Startphase, diese erste Runde oder das fahren wir mal so durch, auch wenn Sepp vorne liegt. Und dann tauscht ihr aber unmittelbar Positionen, weil dann gibt das Leclerc die Sicherheit, dass er Sepp ziehen kann, so dass er gegen, er war ja beinahe noch knapp mit Sainz und Hamilton, sich da easy durchsetzt und nachher, wenn man ein bisschen Luft hat nach hinten, kann man das ja mal in Ruhe tauschen. Und das hat Sepp einfach nicht eingehalten. Klar, das ist jetzt Mutmaßung, aber ich glaube nicht, dass die Absprache so banal war, dass man gesagt hat, so, der auf Pole ist, gewinnt das Rennen. Das glaube ich nicht.
Ich finde halt, die Absprache hätte Sepp gar nichts gebracht, wenn ich da kurz einhalten kann, weil ich meine, den Windschatten hätte er so oder so gekriegt, weil er direkt hinter ihm stand. Also ich meine, welchen Sinn hätte es für Vettel, diese Absprache dann einzuwilligen, weil am Ende wäre das für ihn das Brief und Siegel gewesen, dass das Rennen wahrscheinlich zu 100% nicht gewinnen kann, wenn er danach die Position zurückgeben muss. Und der einzige
Unterschied ist schon, Leclerc achtet dann halt nicht drauf, dass es selbst den Windschatten gibt, sondern macht halt einfach, was er möchte. Weißt du? Das war, glaube ich, die Logik, die man gesehen hat bei Ferrari. Ich werte nicht, ob es richtig war oder falsch, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das der Gedanke war.
Ja, das kann sein, das ist richtig, wobei ich trotzdem sehe, dass er dann als Dritter eigentlich einigermaßen im Nachteil war bei dieser Konstellation, weil ich meine, von dem Windschatten hätte er vermutlich auch so profitiert. Ne? Aber du hast schon recht, man verhindert damit zumindest ein hartes Duell oder gar einen Unfall auf dem Weg zum ersten Bremspunkt. Das kann sicher sein, ja.
Ja, und dass Leclerc sagt so, ich ziehe lieber mal Hamilton hier an Sepp vorbei, als umgekehrt. Weißt du, auch das kann ich mir vorstellen. Aber gut, wir wissen es nicht 100%ig sicher und auf jeden Fall, so wie es ausgegangen ist, war es sehr unglücklich. Und natürlich bewahrheitet sich eins schon, was Helmut Marko dann ja auch bei Servus TV am Montag gesagt hat. Mit solchen Absprachen gewinnst du eigentlich in ganz vielen Fällen nichts, weil es einfach dann irgendwie doch anders kommt, als man sich's denkt. Und letztendlich war es ja auch ein bisschen so auf eine andere Art und Weise.
Und der Windschatten, den Leclerc gegeben hat, in Anführungsstrichen, war ja auch gar nicht mal so lang. Ja, Sebastian Vettel kam einfach verdammt gut weg, ja, hat einen guten Start gehabt, ist fair vorbeigefahren. Und was danach passiert ist, haben wir jetzt diskutiert. Stellt sich natürlich schon die Frage, Lenny, du hast es in deiner Analyse geschrieben, fährt Ferrari 2020 um die WM, knallt es. Wenn Ferrari 2020 um die WM fahren will, müsste man jetzt nicht dringend aus diesem Dilemma, in das man sich selber auch so ein bisschen reinmanövriert hat, und wenn man auf die anderen Top-Teams guckt und man sieht, wie da die Teamkonstellationen auch zusammengefasst sind, wie auch der Teamchef, sage ich mal, die beiden Fahrer so unter Kontrolle hält und nicht, wie es letztens einer gepostet hat in dieser Medienrunde, wie er da steht, wie ein alleinerziehender Vater, der seine Söhne nicht unter Kontrolle hat, dass Ferrari sich schon entscheiden muss, in welche Richtung wollen wir gehen, weil ganz offensichtlich, so wie sie es jetzt machen, kann das nicht klappen, auch nicht 2020.
Ja, weiß ich nicht. Also das letztlich haben sie jetzt ja trotz dieser Konflikte die ersten drei Rennen nach der Sommerpause gewonnen. Also es ist nicht gesagt, dass man nicht mit einer Stallrivalität trotzdem auch Rennen gewinnt. Und auch Mercedes hat eigentlich gezeigt, dass man das schon managen kann. Also sich vor der Saison 2020 auf eine Nummer 1 festzulegen und den anderen zum Helfer zu degradieren, das weiß ich nicht. Man muss auch abwarten, wenn nächstes Jahr wirklich die Leute von Charles viel mehr erwarten als nur eine gute erste Saison bei Ferrari. Mal gucken, wie er mit dem Druck umgeht. Man muss gucken, wie Sepp nächstes Jahr mit dem Auto zurechtkommt, was sie entwickeln. Also ich würde es tatsächlich erstmal laufen lassen. So eine Festlegung kann man in der Saison 2020 dann immer noch hinten raus treffen, wie es Mercedes eigentlich dann auch offiziell ja immer erst gemacht hat mit Bottas. Das reicht. Ich glaube, vor der Saison 2020 wäre so eine Festlegung dann nochmal zusätzlich schädlich.
Naja, sagen wir mal ehrlich, bei Mercedes gibt es keine offene Rivalität zwischen Hamilton und Bottas.
Ich sagte offiziell, genau. Also, natürlich ist das so, aber bisher hat man dann ja immer gesagt, beide Fahrer haben bis zu einem gewissen Zeitpunkt die Möglichkeit, frei zu fahren, und das hat man dann immer erst später offiziell so gesagt, dass Valtteri jetzt eben zuarbeiten muss.
Ich finde das super interessant, Ole, und wir haben auch eine sehr, sehr interessante Theorie reinbekommen von Toni per E-Mail, kevin.scheuren@meinsportpodcast.de, könnt ihr auch gerne E-Mails schreiben. Der hat so ein bisschen sich Gedanken gemacht, was mit Vettel passieren könnte, denn Dr. Helmut Marko hat ja auch, ich glaube, es war Automotorsport, gesagt, er hat keine Zukunft mehr bei Ferrari. Ich spiele das Ganze jetzt mal ein bisschen durch, ja, dann hält Toni fest, Ferrari verlängert nicht, Leclerc wird Nummer 1 Fahrer und das wird ein Wingman verpflichtet. Bei Mercedes, Hamilton, Russell Bottas als Wingman. Bei Red Bull, Max und ein zweiter Red Bull Fahrer als Wingman. Und das einzige Team, was Vettel verpflichten würde, seiner Meinung nach, wäre McLaren. Denn erstens, wenn das Team so weitermacht wie zuletzt, dann zeigt die Leistungskurve auch unter dem neuen Reglement 2021 nach oben, gepaart mit dem Mercedes-Aggregat, worüber wir natürlich auch noch sprechen müssen, könnten sie dann eins der Top-Teams werden. Und zweitens, Vettel hätte neben Norris als junges Talent wahrscheinlich noch am ehesten die Chance, sich als Nummer-1-Fahrer zu behaupten. Sainz eher weniger denkbar, es sei denn, man setzt auf einen weiteren erfahrenen Piloten. Ole, McLaren und Vettel?
Nee.
Okay.
Glaube ich nicht. Also, es wurde ja, also, wer schon alles aufgehört hat am Wochenende in der Gruppe. Und Sebastian Vettel wurde ja schon gesagt, es steht schon fest, dass er nach diesem Jahr aufhört. Und Mercedes hört auch auf, weil sie ja jetzt McLaren auch mit Motoren beliefern. Da will ich nochmal ein bisschen vorsichtig sein. also wenn, dann reden wir ja sowieso ab 2021. Ja, es gibt ja auch diese Theorie, dass Sebastian Vettel zu Red Bull geht im nächsten Jahr. Das ist natürlich Max Verstappen. Das wäre ja auch schön bescheuert, weil das ist genau die gleiche Situation. Vielleicht nochmal 3 Stufen drüber oder sowas. Also ich glaube, wenn, hört er halt auch ganz auf. Weil klar, McLaren jetzt mit Mercedes gut an die Seidel und so. Das klingt alles sehr vernünftig. Man hat aber auch damals gesagt, boah, Honda, da knüpfen wir an die glorreichen Zeiten der 80er an. Hat nicht so ganz funktioniert. Muss man also auch erstmal abwarten. Die hatten jetzt dieses Jahr wieder ein gutes Jahr. Ich traue denen zu, dass sie nächstes Jahr wieder ein gutes Jahr haben werden. Aber das muss man eben abwarten. Und ja, also die Frage ist ja auch bei McLaren zum Beispiel, warum sollte man sich Sebastian Vettel ins Team holen, wenn man Stand jetzt Lando Norris und vor allem auch Carlos Sainz im Team hat. Toni hat ja gesagt, neben Lando Norris. Warum muss es neben Lando Norris sein? Weil Carlos Sainz fährt eine fantastische Saison und der wird halt nie genannt, so bei diesen jungen Wilden, also Verstappen, Leclerc, Ocon, Norris eben auch und noch ein paar andere, Russell und sowas. Sainz fällt da irgendwie immer ein bisschen raus, was ich nicht ganz verstehen kann, weil er zeigt dieses Jahr fantastische Leistung im Toro Rosso. Damals, ja, hat er sehr gut gegen Max Verstappen ausgesehen und so weiter. Also da sehe ich halt keinen Grund, warum man da sagen sollte, außer es gibt natürlich für ihn andere Möglichkeiten. Er könnte ja zum Beispiel zu Mercedes zum Beispiel gehen, weil es ist ja auch grundsätzlich die Frage, was macht eigentlich Lewis Hamilton? Ja, nach 2020. Kann ja auch sein, dass er aufhört. Kann natürlich auch noch sein, dass er verlängert. Kann auch sein, dass er woanders hingeht. Also das ist ja ein bisschen die Frage. Wenn da eine Tür aufgeht, klar wäre das vielleicht eine Option für Sebastian Vettel. Wenn ich jetzt McLaren wäre, wüsste ich aber nicht, warum ich dann im Jahr 2021 Sebastian Vettel nehmen sollte. Also was ich damit erreichen wollen würde. Da würde ich mir vielleicht überlegen, wenn jetzt, keine Ahnung, spielen wir mal durch. Carlos Sainz geht jetzt zu Mercedes, so, neben, was weiß ich wem, neben Hamilton, ja, dann stellt sich natürlich schon mal die Frage, warum geht dann Valtteri Bottas nicht zu McLaren, ja, Stichwort Mercedes und so, könnte eigentlich ganz gut funktionieren, dann sagt man sich, ja Mensch, da haben wir jetzt ein Cockpit über, dann nehmen wir doch mal Sebastian Vettel, weil der hat bestimmt noch Bock, so, also ich will jetzt Sebastian Vettel nicht Bocklosigkeit attestieren oder sowas, aber er wird ja jetzt nicht jünger, das gilt auch für Lewis natürlich, der aktuell natürlich ein bisschen erfolgreicher ist, aber das ist die Frage, so warum man ihn nehmen sollte. Das sind so ein bisschen die, Kimi fährt immer noch bei Alpha, klar, ist glaube ich ein bisschen eine andere Situation, also ich glaube da ehrlich gesagt nicht dran, weil wenn, dann nimmt man vielleicht jemand wie George Russell oder was weiß ich was, Lance Stroll zum Beispiel, ja, jetzt verrückt, aber kann das natürlich sein. Also ich glaube, wenn Vettel oder wenn Ferrari 2020 sagt, 2021, schwierig, wir holen uns mal jemand anders hier ins Team, ich glaube, dann hört Vettel auch auf, fährt vielleicht DTM oder sowas.
Christian, ja, das kann man glaube ich relativ vehement aburteilen. Also erstens glaube ich nicht, dass McLaren das die Möglichkeit hat, 35 Millionen Gehalt für einen seiner Fahrer zu bezahlen, jedenfalls nicht so blank, wie das Auto momentan ist.
Fahren wir Fernando Alonso.
Ja, aber das war noch Honda-Kohle, die ist jetzt nicht mehr da. Und ja, von daher, das Zweite ist, dass ich mir zu 100% sicher bin, dass Sebastian Vettel über Ende 2020 hinaus nur fährt, wenn er ein Auto hat, mit dem er definitiv Weltmeister wird. Also alles andere, ich glaube, so groß ist die Motivation nicht mehr. Wenn das Paket stimmt und die Regeln, die jetzt beschlossen werden, ihm zusagen und er das Gefühl hat, ich habe noch ein paar Jahre drin, dann ja, aber eigentlich ist mein Gefühl, das habe ich glaube ich schon öfter auch hier gesagt, eher, dass er Ende 2020 aufhören wird, ohne dass ich dafür jetzt Belege hätte. Das ist rein ein persönliches Gefühl.
Es könnte natürlich auch sein, dass man da zum Beispiel dann den Switch macht, Verstappen und Vettel. Ja? Und dann fährt Vettel halt wieder Red Bull neben dann Alex Albon oder vielleicht Pierre Gasly. Mal gucken, was da so durchgetauscht wird. Aber das finde ich noch fast realistischer, als dass er ausgerechnet zu McLaren geht.
Christian, deine Meinung?
Also für 2021 jetzt über die Fahrer zu sprechen, finde ich sau schwierig, weil da kann noch so viel passieren. Weißt du, ich kann mir auch gut vorstellen, dass ein Lewis Hamilton vielleicht sagt, wenn der siebenmalige Weltmeister ist und Schumi eingestellt hat, klar wird ihn dann vielleicht reizen, auch nach dem Titel noch zu holen. Und erstmal muss er dazu 2020 Weltmeister werden. Also schon sehr viele Events, die da dranhängen. Aber bei Lewis Hamilton kann ich mir gut vorstellen, dass der sagt, so, ich merke jetzt vielleicht, dass da mit Verstappen mein Rising Star kommt, und ich verdiene woanders ganz gut Geld und möchte eigentlich noch eine zweite Karriere irgendwie verfolgen in Hollywood oder mit Musik oder Mode oder wie auch immer. 2021, weißt du, reden wir in einem Jahr nochmal drüber, das ist noch so weit weg und ich glaube, es braucht dann auch einen Zug, der irgendwie gemacht wird und dann wird alles andere so schön langsam reinfallen und dieser eine Zug, der fehlt einfach irgendwie. Also da kann wirklich sehr viel passieren. Meiner Meinung nach, wenn Max Verstappen, das ist, glaube ich, momentan der Goldesel auf dem Transfermarkt, weil jeder weiß, Hamilton und Vettel gehen langsam ans Ende ihrer Tage zu. Hingegen mit Max Verstappen könnte Mercedes zum Beispiel auch durchaus nochmal bis zu dieser nächsten Periode, Ende 2025, so man sich denn dafür überhaupt committet. Auch das ist ja noch ein Wenn in der Geschichte. Aber da kann ich mir Max Verstappen ganz gut vorstellen, dass die schon gesprochen haben, zumindest beim Kaffee trinken, wie es ja immer heißt, das weiß man. Und dann ist es auch nicht undenkbar, dass vielleicht ein Weg für Sebastian Vettel zu Red Bull zurückgeht. Aber wie gesagt, das ist so spekulativ momentan, dass wir eigentlich fast nicht zu sehr drüber sprechen sollten, auch wenn es natürlich immer die spannenden Themen sind, klar. Aber das ist einfach zu weit weg, meiner Meinung nach, gerade noch.
Ich glaube auch übrigens, dass die Situation bei Ferrari unter den Fahrern gar nicht so schlimm ist, wie sie gemacht wird. Also ich glaube nicht, dass Vettel jetzt da irgendwie Panik schiebt und darüber nachdenkt, er müsse ja aufhören, weil jetzt Leclerc kommt, der ihm den Rang abläuft. Glaube ich nicht. Klar, im Qualifying ist Leclerc klar stärker seit Kanada, klar. Aber ich glaube, das ist noch halbwegs intakt. Das wird von den Medien und von den Fans halt, glaube ich, größer gemacht, als es ist. Wurde ja von vielen Fans schon quasi zum Aufhören nach diesem Jahr geschrieben, weil er jetzt die Nummer 2 ist, glaube ich aber nicht. Klar stehen halt für Leclerc 2 Siege offiziell im Buch, ja. Oder 3 sogar. Sind es 3? 2, ne? Ja. 2?
Für wen? Für Leclerc? 2, ne? Ja.
Ja, klar. Wenn man jetzt Kanada mal toleranterweise mitzählen würde, hat Sebastian Vettel aber auch 2 Rennen gewonnen. Also, und Leclerc hat auch Fehler gemacht, so wie in Baku und Hockenheim und Monaco und so weiter. Also es ist relativ ausgeglichen. Klar ist der Rising Star und das Momentum so gen Leclerc, aber ich glaube, die sind relativ ausgeglichen und ich glaube nicht, dass Sebastian Vettel da Panik schiebt.
Vor allem hat Lennart vorher noch ein sehr wichtiges, in der Diskussion wichtiges Argument, glaube ich, beiläufig erwähnt, nämlich wenn dieses Auto sich ein bisschen verändert vom Fahrverhalten her, kann das auch sehr schnell wieder ein bisschen stärker in Richtung Vettel gehen. Das kann, ich glaube, dieses Kräfteverhältnis sollte man nicht als in Stein gemeißelt beachten, sondern mit Änderungen von Fahrzeugkonzepten kann das wieder in eine oder andere Richtung gehen. Es kann auch noch mehr von Vettel weggehen und 2021 mit dem Reglementschritt werden die Karten sowieso nochmal durchgewürfelt. Deswegen ist es wirklich sehr, sehr früh für solche Diskussionen gerade noch.
Gut, dann beenden wir diese Diskussion an dieser Stelle, machen eine kurze Pause und kommen dann zu dem Team, was am Wochenende mal wieder wunderbar funktioniert hat in der Zeit, als sie funktionieren mussten, nämlich Mercedes, die sich den Sieg, den Doppelsieg abgeluchst haben, sozusagen von Ferrari, Lewis Hamilton und Valtteri Bottas und welchen Einfluss dieses Team auf das hat, was in der Formel 1 so passiert, ganz aktuell auch und wann Lewis Hamilton Weltmeister wird, das klären wir nach einer kurzen Pause. Hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de.
Er war der Rekordmann des DDR-Fußballs. 102 Länderspiele, 55 Tore, 4-mal Torschützenkönig. Und trotzdem stand Joachim Streich oft im Schatten. Unsichtbar im Westen, im Osten zwar gefeiert, aber nie frei. Ein Stürmer mit Weltklasse-Instinkt, gefangen im System, das seine Helden kontrollierte. Wie er trotzdem zur Legende werden konnte, davon erzählen wir in dieser Folge der 100 Fußballlegenden. Joachim Streich, der Star im falschen System.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Der Füchsle-Talk. Die Analyse, die Vorschau, der prüfende Blick. Alles zum SC Freiburg mit Sven. Der Füchsle-Talk auf meinsportpodcast.de. Meinsportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook.
Ihr hört Starting Grid, das Formel-1-Magazin auf meinsportpodcast.de. Die Rückschau auf den großen Preis von Russland mit einer Korrektur von mir. Das Zitat von Dr. Helmut Marko, was ich vorhin erwähnt habe, dass er sagt, dass Vettel bei Ferrari keine Chance mehr hat, war nicht in der Automotorsport, sondern in der Autobild-Motorsport. Christian hat mich darauf hingewiesen. Ich stelle das hiermit klar, journalistische Sorgfaltspflicht bewiesen. Kommen wir zu Mercedes und Ole zu dem Team, was am Wochenende mal wieder den Best Wingman, die Best Fans und ja eigentlich keinen Sieg am seidenen Faden hatte, als es dann nötig war. Ne? Lewis Hamilton, ja, was war das jetzt für ein Sieg für Lewis Hamilton? Man hat ja schon gemerkt, es hat ihn schon gewurmt, dass er die letzten Rennen nicht so performt hat, wie er performen wollte. Hat sich verhältnismäßig sogar gefreut über den Sieg, was man manchmal auch nicht so sieht. Aber war das jetzt ein glücklicher Sieg? War das ein verdienter Sieg? Wie ordnest du das ein?
Ja, also ich glaube, dass bei Mercedes und vor allem bei Lewis Hamilton da so ein bisschen auch so ein Stein vom Herzen gefallen sind, weil sie ja doch in den vergangenen Rennen doch ziemlich chancenlos waren. Ja, also klar, in Italien konnte Lewis da Leclerc so ein bisschen unter Druck setzen, aber das war ja auch nicht wirklich so richtig. Es war so ein bisschen halbgar. Und sind halt nach Russland gekommen und haben gedacht, so, komm, das wird hier wieder nichts, weil die gerade hier da, nehmen die uns irgendwie 8/10 ab im ersten Sektor. Und ja, dann war es dann relativ glücklicher Sieg. Ich würde aber nicht sagen, dass der Sieg unverdient war. Klar, sie hatten natürlich Glück durch das Virtual Safety Car und so, durch das Safety Car, logisch. Aber du musst dann natürlich auch erstmal davor bleiben. Leclerc ist ja noch nicht mal an Bottas vorbeigekommen, trotz der weichen Reifen, die man ihm ja nochmal draufgezogen hat. Das Ding ist bei Lewis halt, du musst dann halt aber auch in der Situation sein, diese Chance ausnutzen zu können. Und der war die ganze Zeit ja dran an Leclerc. Also Vettel ist schon relativ vorne weggefahren. Ich glaube, es waren so jetzt zwischenzeitlich mal 4 oder 6 Sekunden, weiß ich gar nicht genau. Und Leclerc hat sich aber schon abgemüht, muss man sagen, zu Beginn des Rennens oder in der ersten Hälfte. Und Hamilton ist aber dran geblieben. Konnte natürlich nicht überholen, klar, aber er ist immer dran geblieben. Das waren immer so, keine Ahnung, 2 Sekunden oder sowas. Und das gibt dir dann natürlich, wenn Virtual Safety Car kommt, die Chance, dass du an der richtigen Position bist, dass du Track Position hast und dass du dann diese Chance ausnutzen kannst, dass du auch nicht von der Strategie von Ferrari dann den Undercut von Leclerc geschluckt wirst. Also von daher auch ein gewisser verdienter Sieg und natürlich das zeigt Lewis Hamiltons Klasse einfach, weil Bottas konnte nicht mithalten. Der war dann doch ein bisschen zu langsam auf seiner Hausstrecke. Ja, wir haben ja gesagt, ja, klarer Sieg für Bottas, war nicht ganz so. Dann natürlich der zweite Platz. Die Chancen in der Fahrer-WM nochmal gewährt, würde ich sagen. Also würde schon sagen, in gewisser Weise verdient, aber natürlich durch die Umstände glücklich, weil eigentlich wäre das Sebastian Vettels Sieg gewesen.
Ja, eigentlich wäre das Sebastian Vettels Sieg gewesen, Lenny, aber am Ende war es eben nicht sein Sieg, es war nicht Leclercs Sieg, es war Hamiltons Sieg und es war irgendwie auch der Sieg von Valtteri Bottas, auch wenn er natürlich mal wieder nicht auf dem obersten Treppchen stand, hat er doch wieder einen großen Anteil daran gehabt, dass Lewis Hamilton diesen Sieg einfahren konnte. Ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort, um auch Charles Leclerc ein bisschen einzubremsen und das ist auch so ein bisschen das, was da so immer wieder rauskommt, auch wenn in der aktuellen Ausgabe von Beyond the Grid ist Valtteri Bottas zu Gast. Ein wirklich gutes Interview, auch wenn es ein Tom Clarkson-Interview war. Also jetzt erwartet nicht die großen, sag ich mal, wirklich Offenlegung von Geheimnissen. Aber was da rausgekommen ist, ist, dass Toto Wolff ein extrem gutes Teamgefüge geschafft hat und man auch das Gefühl hat, auch wenn es ihm ein bisschen fuchst, da wirklich helfen zu müssen, macht er das dann doch gerne. Dieses Teamwork, was Mercedes hat, das war wieder ein richtig gutes Beispiel dafür. Und ja, die Rolle von Valtteri Bottas an diesem Russland-Wochenende würde ich gerne so ein bisschen herausstellen, denn der hatte einen großen Anteil daran.
Ja, das kann man so sagen. Also extrem gerader Kerl. So, ich habe jetzt gerade auf dem Trip jetzt Singapur und Russland in Singapur mit ihm eine Geschichte über seine Ernährung gemacht, mal so ein bisschen aufgearbeitet haben, wie mit welchen Ritualen und welchen Art und Weisen sich eben an der Rennwoche er ernährt in Abstimmung mit seinem Physio. Und da war es einfach nochmal deutlich, dass das wirklich ein guter Kerl ist, der auch eigentlich einen guten Humor hat. Das kommt viel zu selten mal durch, weil er meistens ja Situationen erklären muss auf Pressekonferenzen oder Fragen gestellt bekommt, die irgendwie das dann nicht so richtig hergeben, dass er wirklich auch mal seinen Humor durchblicken lassen kann. Jetzt in Russland hat er ja eigentlich auch schon mal gewonnen. Diesmal hat es nur zum berühmten Bottas-Blocker wieder getaugt. Aber ja, ich meine, Mercedes hat in der Konstrukteurswertung jetzt nochmal massig Vorsprung ausgebaut. Das ist der für das Team und für den Konzern deutlich wichtigere Titel. Er hat einen großen Anteil dran. Und die Belohnung hat er ja schon bekommen mit dem Vertrag auch fürs nächste Jahr. Und selbst wenn es dann für den eigenen Titel nicht reicht, sitzt er immer noch mit im besten Auto der Formel 1. Da sind alle anderen Fahrer neidisch oder fast alle. Und von daher, glaube ich, hat er eigentlich ein ganz gutes Auskommen, so wie es momentan läuft.
Christian, trotzdem, wenn wir dann auf Ferrari schauen, da sind dann zwei Fahrer, die kämpfen miteinander. Valtteri Bottas als Teamplayer, als Wingman, ich glaube, diesen Titel wird er jetzt so schnell nicht mehr los. Auch wenn er in diesem Interview bei Beyond the Grid sagt, er wird es Lewis nicht leicht machen und er mag es, wenn es schwer ist. Für ihn ist es dann doch schwer, dann auch daran zu fahren, denn glaubst du, wären die beiden jetzt in Russland wirklich offen gefahren und hätte Bottas eben nicht den Bottas-Blocker gemacht? Das finde ich ein ganz tolles Wort eigentlich, das werde ich mir merken. Glaubst du,
nicht Beta-Blocker, sondern
glaubst du,
mein Kollege Dominik Scharaff hat ihn mal Blockers genannt.
Blockers, okay. gut, ja. Glaubst du denn, dass er rangekommen wäre an Hamilton?
Nee, glaube ich nicht.
Okay.
Nee, ich glaube, er ist. Also eins nehme ich Mercedes tatsächlich ab. Ich glaube, dass die offen in eine Saison reingehen und sagen, wir schauen mal, wer von den beiden sich durchsetzt, so bis Saisonhalbzeit, wie es dann steht. Ich glaube nur, dass die halt schon wissen, dass es durch sein wird, wer da vorne ist. Aber ich glaube nicht, dass die jetzt ein dramatisches Problem damit hätten, so wie es bei Schumacher und Ferrari vielleicht ein paar Jahre lang war, dass man dann versuchen würde, irgendwie mit allen menschenmöglichen Kräften den in Anführungsstrichen richtigen Fahrer nach vorne zu hieven. Das nehme ich denen tatsächlich ab. Aber ich glaube, sie wissen halt, dass es letztendlich immer Lewis Hamilton sein wird, auf eine Saison gesehen. Und gefühlt ist es halt auch noch ein bisschen deutlicher als gegen Nico Rosberg damals. Also, ja, ich glaube nicht, dass der in Sochi gewinnen hätte können. Also man braucht sich ja nur das Qualifying anschauen. Da war der Abstand relativ deutlich. Und auch in den Trainings war es jetzt nicht so, dass Bottas, wie in früheren Jahren manchmal auf dieser Strecke, Bottas Hamilton total im Griff gehabt hätte. Also entweder hat Lewis an früheren Schwächen gearbeitet oder es ist das Fahrverhalten von diesem Auto ein bisschen anders, dass es Lewis auch auf dieser Strecke vielleicht entgegenkommt. Oder Lewis hat einfach ein nächstes Level erreicht, was man jetzt vielleicht gerade nicht so sieht, weil Ferrari sehr, sehr stark war. Ich weiß es nicht genau, aber für mich hat es überhaupt nicht den Eindruck gemacht, als hätte Bottas jetzt groß strategisch nur Hamilton nach hinten abgeschirmt. Ich glaube, der konnte einfach nicht schneller.
Lenny, hattest du vor Ort auch das Gefühl, dass Lewis sich anders gefreut hat als bei anderen Siegen diese Saison?
Ja, ganz ehrlich gesprochen ist diese Phase unmittelbar nach dem Rennen für mich von der redaktionellen Produktion immer wahnsinnig stressig, so dass ich da immer meinen Online-Text eben als erstes auf die Reise bringen muss. Mhm. Ich kann immer diese Phase, wenn die Fahrer aus dem Auto aussteigen, nicht so intensiv beobachten, wie ich es normalerweise gerne machen würde, weil da einfach wahnsinnig viel irgendwie noch schnell geregelt sein muss. So, Christian kennt das in der Produktion, dann Ergebnisse, Statistiken und so weiter. Es muss alles irgendwie aktualisiert werden einmal. Deswegen kann ich jetzt nicht so richtig den Vergleich ziehen, wie das Gefühl war, als er da jetzt aus dem Auto gestiegen ist, verglichen mit anderen Rennen. Aber ich meine, er weiß natürlich auch, er braucht, glaube ich, ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe, er braucht kein einziges Podium mehr, um Weltmeister zu werden jetzt am Ende. Und das sollte für Lewis Hamilton dann im Bereich des Möglichen liegen. Also gut möglich, dass auch die Gewissheit, dass das jetzt vielleicht der vorentscheidende Schritt war zum Titel, das mag ja dann auch nochmal ihn beflügelt haben, sich da entsprechend zu freuen. Und mit USA kommt ja noch eine Strecke, wo es dann möglicherweise klappt mit dem Titel. Das ist ja auch, wie gelegt, sein Lieblingsrennen, der wichtigste Markt. Also wenn er da die Trophäe stemmen kann, dann hätte das doch ein für ihn perfektes Ende gefunden, diese Saison.
Da kann er sich ja von Nico Hülkenberg Tipps holen, wie das funktioniert, mit kein Podium holen.
Oh.
Ja, stimmt. Er ist der Experte dafür, der arme Kerl. Ja, wird auch sich auch, glaube ich, in den letzten 5 Rennen nicht mehr ändern. Und dann müssen wir gucken, ob er nächstes Jahr überhaupt irgendwo aufs Podium fährt oder was er macht.
Ja, aber nicht in der Formel 1.
Ja, darauf läuft es momentan hinaus. Das ist super unschön natürlich. Also gerade so aus deutscher Sicht, wenn dann wirklich nur ein Sebastian Vettel da ist. Aber wohin der Weg da Nico Hülkenberg führt, ich weiß es nicht genau. Also es ist... wird sich jetzt in den nächsten Wochen ja wohl entscheiden. Die Kollegen sagten schon, er hätte in der Formel E fix unterschrieben. Das hat Nico aber relativ deutlich dementiert in Sochi. Williams hat er für sich ausgeschlossen im Gespräch mit uns in Singapur. Das wollte er nicht machen. Ja, dann werden die Optionen dann auch irgendwann dünn. Mal, muss man sehen, ne?
Alpha Tauri vielleicht.
Oh. Ja, ich glaube tatsächlich, die einzige Möglichkeit, die es für Nico Hülkenberg noch gibt, und die ist a long shot, wie man sagt, wirklich lang, richtig, richtig lang. Aber ich glaube, dass es nach wie vor diese Red Bull-Geschichte ist, weil Albon stellt sich nicht wahnsinnig gut an, Gasly stellt sich da nicht wahnsinnig, oder jetzt wieder besser an. Und man hört zuerst Signale aus dem Verstappen-Camp, dass die sich, wenn erfahreneren, schnelleren wünschen würden. Das kann natürlich sein. Also ich glaube, dass die ist sehr klein. Ich würde die Chance vielleicht auf 10, maximal 15% einschätzen. Aber ich glaube, dass das sein letzter Strohhalm ist, sozusagen.
Also ich finde, Albon macht das eigentlich ganz okay.
Ja, also
wüsste jetzt ich finde, der ist nicht groß näher dran als Gasly. Also jetzt haben wir auch wie viele Rennen? Ja, 3 oder 4 gehabt. Also, jetzt so langsam müsste er dann auch mal ein bisschen kommen. Ich sehe da nicht den riesen Unterschied.
Also das ist eine andere Nummer. Ich finde es auch zu wenig von Alex Albon, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist, da hätte man keinen Fahrertausch machen müssen und die Qualifikation in Sochi war selbstverschuldeter Fehler, wo er das Auto wegfenstert. Also mich überzeugt da auch nicht. Es ist, ja, mit dem Auto jetzt, da war es im Rennen, war es okay in Russland, gar keine Frage. Da hat er dann irgendwie noch das abgerufen, was vielleicht drin war, aber insgesamt so einmal wenigstens eine wirklich starke Runde, wo er aufhorchen lässt oder so. Nee, also irgendwie ist der, vielleicht ist er auch als Typ für mich so zu langweilig, um irgendwie da ein gewisses Interesse für zu entdecken. Aber wenn ich mich an Carlos Sainz zum Beispiel zu Toro Rosso Zeiten erinnere, da gab es gerade in Singapur von Carlos Sainz mal ein Rennen, wo er einmal wirklich seine ganze Klasse gezeigt hat und man gesagt hat, da sitzt einer im Auto des Nachwuchsteams, der richtig was drauf hat. Und bei Alex Albon warte ich irgendwie auf diesen Moment noch, und ich sehe es irgendwie auch nicht mehr kommen. Also da fehlt mir irgendwie auch der Glaube, dass der im Red Bull noch in dieses Auto richtig reinwächst. Also, nee.
Also das habe ich ja immer gesagt. Also ich habe ja von Anfang an gesagt, viele haben ja gefordert, man müsste Gasly mal ersetzen. Ich habe ja dann gleich gesagt, es wird keinen Unterschied machen. Die sind beide wahrscheinlich auf ähnlichem Niveau und wahrscheinlich wird Albon auch keine Bäume ausreißen. Und genau so ist es ja. Klar, er hat sich durchs Feld dann ganz gut geflügt, aber Das ist ja jetzt auch nicht so, dass es wahnsinnig auffällend ist.
Also wirklich, die Punkte, ja, Albon hat schon
unfassbar
mehr...
Unfassbar schwer, ja,
als klar.
Da in diesem Team, das muss man immer dazu sagen, aber Red Bull hat ja jemanden gesucht, der sozusagen wie Verstappen, wie Phoenix aus der Asche da einschlägt, wie eine Granate und diese extrem hohe und fast schon unrealistische Vorgabe kann er nicht so richtig erfüllen. Und ich glaube noch nicht mal, dass die Achse Marco Horner-Matteschitz jetzt so enttäuscht ist davon. Ich glaube, denen war das schon klar, dass da nicht das nächste Wunder passieren wird. Aber ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass aus dem Verstappenlager die Rufe kommen. Wir brauchen jemanden, der hier ein bisschen Max mehr fordert, der ihm vor allem beim Setup vielleicht ein bisschen mehr helfen kann, weil da ist, so hört man, Albon überhaupt gar keine Hilfe, sondern eher umgekehrt. Also wie gesagt, meine Theorie wäre, das ist die allerletzte Chance für Nico. Nicht, dass das jetzt falsch ankommt. Ich glaube, die ist sehr, sehr klein.
Jetzt, Freunde, jetzt machen wir mal ein bisschen halblang hier, ja? Also Alexander Albon, finde ich, macht seine Sache verdammt gut dafür, dass er mal eben nach Belgien in ein Auto gesetzt wird, was er noch nie gefahren ist. Dann hat er mehr Punkte in den ersten 4 Rennen gesammelt, als Pierre Gasly in den ersten 4 Rennen bei Red Bull gemacht hat. Ich finde, er verbessert sich eigentlich auch. Klar, haut er sein Auto weg, aber man muss ihn dann auch mal kommen lassen und sagen, okay, die Fehler darfst du machen, die sollten nicht zu oft vorkommen, aber im Endeffekt ist die Grundperformance, finde ich, wesentlich besser bei Albon, als es bei Gasly war. Jetzt lass den Jungen doch einfach mal das Auto nächstes Jahr mitentwickeln, irgendwie ein Stück weit, und dass er sich nicht sofort ans Setup wagen kann, ist doch auch klar. Er kommt neu ins Team, der muss sich erstmal an die ganzen Begebenheiten gewöhnen. Er sagt ja auch, es ist ein Prozess und ich glaube, das wissen alle auch. Also einerseits sagen wir, ja, wir wollen den jungen Fahrern die Chance geben. Jetzt sagen wir hier, oder ihr sagt es ja, Christian und Lenny, ne, muss man ja einfach mal so offen sagen. Jetzt kommt wieder ihr Journalisten hier an und sagt, ja, aber der Albon, der macht es nicht. Dann wollt ihr den Hülkenberg in das Auto setzen oder was? Hülkenberg, der in seiner ganzen Karriere in der Formel 1 eigentlich nichts gerissen hat, außer eine Pole Position. Hülkenberg, der sich als so, Entschuldigung, ich muss das jetzt mal loslassen. Ich muss das, ihr dürft gleich darauf antworten. Hülkenberg, der immer als dieses wunderbare Talent beschrieben wird, aber in den entscheidenden Momenten ebenfalls, zum Beispiel in Baku, mal eben sein Auto gegen die Wand gesetzt hat. Also ich bitte euch, das funktioniert so nicht.
Ja, bei Höcke hat natürlich auch noch nie wirklich die Chance gehabt, in einem Auto zu sitzen, bei dem er das ganze Können einmal abrufen kann. Also, ja,
warum denn nicht?
Ja, warum denn nicht? Genau, warum sitzt er da nie? Er bringt kein Geld mit, aber es gibt Teams, da brauchen die kein Geld.
Teilweise war es halt einfach Pech vom Timing her. Teilweise hat er auch, glaube ich, höhere Erwartungen gehabt. Bei Renault hätte man, glaube ich, mehr gedacht, dass passiert. Naja, und jetzt ist er mittlerweile wirklich ein bisschen alt, scheinbar auch, ne? Um wirklich dann nochmal in den Fokus der Top-Teams zu rücken. Aber letztlich, also es mag bei Albon ein Paket aus allem sein, dass jetzt, wir notieren irgendwie, seit er in dem Auto sitzt, 5., 6., 6., 5. Das ist so ungefähr das, was du mit dem Red Bull erwartest. Ne? Wir wissen, die 3 Teams vorne fahren im Prinzip ohnehin ihre eigene Meisterschaft. Das sind 6 Autos. Und in dieser, ich sag mal, A-Meisterschaft der Formel 1 ist er also 3-mal Letzter, 2-mal Letzter, 2-mal Vorletzter geworden. Das ist irgendwie so, dass er mit dem Auto 5. oder 6. wird. Ehrlich gesagt, glaube ich, das schafft 90% des Feldes auch in dem Auto. Ich sage halt einfach, mir fehlt irgendwo, dass ich eine Entwicklung sehe, dass ich mal ein Qualifying sehe, in dem man plötzlich eine Runde setzt, wo man sagt, wow, jetzt kommt er. Und da würde ich bei Hülkenberg sagen, der ja schon Pole Positions geholt hat in schlechteren Autos in der Formel 1, das würde ich ihm eher zutrauen. Wohlweislich ist Nico Hülkenberg sicher nicht der Mann, der Red Bull an der Seite von Verstappen in die Zukunft führt. Da reden wir über ein Jahr 2020, wo er vielleicht die Chance hat, sich da nochmal bei Red Bull als erfahrener Fahrer, der eben Setup-Arbeit kann, der vielleicht Verstappen mehr fordert, beweist. Aber aus Sicht des Doktors würde ich sagen, wenn die Option Hülkenberg für 2020 verfügbar ist, kann ich ja immer noch ein Toro Rosso-Team mit Kwiat und meinetwegen Albon bestreiten. Ist ja nicht gesagt, dass man Albon rausschmeißt, aber fürs Werksteam, für Red Bull, die den Anspruch haben, Weltmeister zu werden, würde ich sagen, ist Nico Hülkenberg die spannendere Option, wenn man in Richtung Konstrukteurstitel beziehungsweise Unterstützung für Verstappen guckt.
Ja, und Hülkenberg hat so unfassbar viel Erfahrung, wo er einem Verstappen vielleicht tatsächlich noch ein bisschen helfen kann. Das kann, glaube ich, keiner der anderen. Also da wird das, und darum geht's denn ja letztendlich. Ich glaube, niemand hat die Illusion, dass Nico Hülkenberg mit Verstappen mithalten könnte. Natürlich könnte er das nicht. Ich glaube, dass es kaum jemanden geben würde. Vielleicht noch Lewis Hamilton, der ihm da das Wasser reichen kann. Aber ansonsten, also wie gesagt, ich wiederhole mich da ja fast schon gebetsmühlenartig in diesem Podcast. Ich glaube, dass Verstappen auch Daniel Ricciardo in Grund und Boden fahren würde, weil ab Kanada hat er das letztes Jahr schon getan. Und ich glaube, dass es auch mit ein Grund war, warum Ricciardo da weggegangen ist. Natürlich helfen auch die vielen Dollarzeichen auf seinem Renault-Vertrag. Aber ja, einen Teamkollegen für Verstappen zu finden, ist schwierig. Aber die sagen ja immer, wir wollen zumindest in der Konstrukteurs-WM das machen, was möglich ist. Und ich glaube, dass da ein erfahrener Mann wie Hülkenberg mehr helfen würde. Und ich glaube tatsächlich auch, dass das Verstappen-Camp auch einen anderen Teamkollegen gern hätte. Aber schauen wir mal. Es ist, wie gesagt, es ist sehr unrealistisch. Aber wenn man sich so umschaut, was hätten die denn für andere Möglichkeiten, dann ist eigentlich Hülkenberg fast der Einzige. Weil Sainz wird es nicht rauskriegen aus dem Vertrag. Das wäre natürlich auch eine offensichtliche Variante als 1b sozusagen. Aber da gibt's halt nicht so viel. Und Vettel neben Verstappen, das könnte ich mir auch vorstellen, dass unter Umständen eine Möglichkeit wäre, wieder zurück zu Red Bull, aber sicher nicht neben Verstappen.
Okay, wie kriege ich denn jetzt nochmal die Kurve zu Mercedes ganz kurz? Obwohl, ganz kurz, wie soll man das ganz kurz machen? Der Deal mit McLaren ab 2021 wirft ja viele Fragen auf in unserer Gruppe, überall, wo man es liest. Was passiert mit Mercedes als Werksteam in der Formel 1 ab 2021? Gibt es vielleicht eine Klausel, die ihnen einen Ausstieg ermöglicht, vielleicht 2023? Was ist, wenn das mit der Formel E gut läuft? Also meine Theorie bleibt ja nach wie vor, sie werden 2021 nochmal dabei sein, dann werden sie gucken, wie die Formel E läuft und dann vielleicht sogar mit einer Ausstiegsklausel sagen, okay, wir könnten uns als Werksteam zurückziehen, man verkauft das Team vielleicht und man hat dann mit Mercedes, also McLaren Mercedes in dem Fall auf jeden Fall schon mal ein Kundenteam, was auch erfolgreich sein kann, weil ich glaube, das ist dann durchaus auch wichtig, weiterhin erfolgreich zu sein. Aber die Zeit des Werksteams Mercedes sehe ich auf kurz oder lang in der Formel 1 eh als gezählt. Lenny, was ist dein Eindruck?
Ja, ich hatte das auch so getwittert, als der McLaren-Mercedes-Deal bekannt gegeben wurde, dass es ein bisschen merkwürdig ist, dass man quasi sich für Williams und McLaren schon über 2020 hinaus committed hat und dass man aus Stuttgart aber noch keine Signale hat, was man selber denn plant. Brachte mir beim nächsten Treffen mit einem Kollegen des Mercedes-Presseteams die Frage ein, wo ich meinen Aluhut hätte, den ich ja offensichtlich jetzt bräuchte, wenn ich auf Twitter sowas von mir gebe. Aber ich habe gesagt, nee, ich finde einfach die Art und Weise sozusagen, weil die zeitliche Ablauf irgendwie ein bisschen schräg, weil ich meine, wenn ihr sagt, ihr seid sowieso hier, weil ihr Motoren liefert, dann sagt doch auch, wir sind über 2020 hinaus als Werksteam dabei. Und die Antwort war, dass das zwei getrennte Geschäftsbereiche sind. Das eine ist Briggsworth, Motorenbau, und das andere ist eben Werksteam in Brackley. Und man würde sich da eben entsprechend positionieren, dass man erstmal anguckt, was Liberty auf dem Tisch legt. Und vielleicht geht es da auch genau um diese Frage. Also als Druckmittel beziehungsweise als Verhandlungspartner auch im Verbund mit den anderen Teams möglicherweise einfach stärker zu sein, wenn man nicht eine Blaupause schon ausrollt und sagt, also wir sind eh da, macht was er wollt, so ungefähr. Es mag sein, dass sich das konkretisiert über den Commitment über 2020 hinaus, sobald das Regelwerk dann Ende Oktober fertig auf dem Tisch unterzeichnet liegt.
Wir machen jetzt.
Glaube ich auch, Lennart, darf ich noch kurz was ergänzen zu dem Thema, weil das ist, glaube ich, wichtig.
Lass uns nach einer kurzen Pause machen. Ole muss nämlich weg.
Okay.
Ole muss zu seinem Auftritt, deswegen verabschieden wir Ole an dieser Stelle. Danke, Ole.
Sehr gerne. Keep racing.
Keep racing. Du machst deinen Auftritt. Viel Erfolg. Toi, toi, toi. Danke. Und wir machen eine kurze Pause und dann geht's gleich weiter hier mit Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de.
Hallo, ich bin Patrick Hausting, Europameister im Turmspringen.
Moin, hier ist Ralf Gunesch. Als Fußballprofi habe ich für Alemannia Aachen, FC St. Pauli, Mainz 05 und den FC Ingolstadt 04 gespielt.
Hallo, hier ist Willi Lanka, Mr. Zweite Liga.
Die Profis am Mikrofon. Immer und überall. Auf meinsportpodcast.de.
Er war ein Nationalheld. ein Vorbild, der Kapitän der Südafrika vereinen sollte. Doch dann verkaufte er den Sport für eine Lederjacke. Hansie Cronje, gefeierter Cricketstar, ein Mann wie Franz Beckenbauer nur in Südafrika und dann gestürzt wie ein Betrüger. Spielmanipulation, Wettmafia, ein tödlicher Flugzeugabsturz. Unfall oder Mord? Tatort Sport, die neue Episode. Hansie Cronje verriet den Sport für eine Lederjacke. Jetzt hören, überall, wo es Podcasts gibt.
Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Folge uns auf Twitter.
Ihr hört Starting Grid, das Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren, Ole Waschkau ist nicht mehr dabei, dafür aber immer noch der Chefredakteur von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com, Christian Nimmervoll und Lennart Wermke von der Bild Formel 1 und Sportredaktion. Christian, du wolltest am Punkt von Lenny ansetzen, was die Zukunft von Mercedes in der Formel 1 auch aufgrund dieses Deals mit McLaren angeht.
Ja, also grundsätzlich, ich verstehe die Theorie, Lennart, die du auch von dir gegeben hast, gerade da ist absolut was dran. Wenn man es aus Mercedes-Sicht betrachtet, warum die, glaube ich, jetzt noch nicht sagen, weil wir haben, ich glaube, es war April, Mai, als wir so hinter vorgehaltener Hand die ersten Signale bekommen haben, dass Mercedes eigentlich bis 2025 schon ziemlich committed ist, auch als Werksteam weiterzumachen. Nur wenn man sich es aus deren Sicht betrachtet, wenn du dich jetzt schon committest, bevor du den kommerziellen Deal mit Liberty Media auch geregelt hast, aber in der Öffentlichkeit schon sagst, wir bleiben, schwächst du natürlich unfassbar deine Verhandlungsposition. So wie sie es jetzt machen, bringen sie sich gerade eine sehr starke Position, weil sie sagen, wenn wir gehen, gehen möglicherweise auch ein paar Kundenteams hier flöten, die wir vor ein Problem stellen. Ich glaube, dass das dahinter steckt. Also ich glaube, wenn es eine Einigung gibt mit Liberty, aber natürlich ist da wiederum sehr, sehr viel Konjunktiv drin, ich glaube, dann wird Mercedes diesen, nennen wir es mal, nächsten Stint bis 2025 auch durchfahren. Nur meine Hand ins Feuer legen, dafür würde ich jetzt auch nicht, weil, wie gesagt, Lennart, da kann ich schon verstehen. Man baut auch, glaube ich, dieses Plan-B-Szenario schon auf für den Fall, dass man doch den Stecker zieht und vielleicht auch merkt, wir kommen mit dem 2021er-Projekt nicht so gut voran, wie wir es möglicherweise hätten. Aber würde man mich jetzt um bitten, 100 Euro auf den Tisch zu legen für eine Wette, würde ich sagen, die bleiben. Aber die geben das erst bekannt, wenn es wirklich eine, was die Commercial Terms, also die Geldverteilung im weitesten Sinne einfach betrifft, wenn das geklärt ist. Weil an dem Punkt, wo sie sich vorher schon committen in der Öffentlichkeit, wir bleiben, bringen sie sich in eine unglaublich schwache Verhandlungsposition. Und deswegen ist sich wahrscheinlich auch Bradley Lord, das war wahrscheinlich derjenige, der Kommunikationschef von Mercedes in der Formel 1 so angegangen, weil die, das ist halt ein sehr sensibles Thema, wo es um sehr, sehr viel Geld geht. Aber da können wir alle letztendlich nur theoretisieren drüber momentan.
Ich finde, das ist ein super spannendes Thema, weil das könnte ja auch große Auswirkungen auf die Formel 1 haben. Also die Marke Mercedes ist ja mittlerweile auch wieder irgendwie so involviert, dass das ja gerade ein Abschied vom Mercedes-Werksteam Lenny, glaube ich, schon nicht leicht wiegen würde.
Ja, absolut nicht. Also das muss man schon sagen, dass das ja wirklich auch gerade über die Person Toto Wolff, die ja auch hinter den Kulissen der Formel 1 extrem wichtig ist in diversen Bereichen, da würde gehörig was wegbrechen. Das muss man schon sagen. Von daher gehe ich eigentlich auch davon aus, dass man jetzt gerade, wenn man sich den Verbund der Teams anguckt, die möglichst ihre starke Position behalten wollen, und Liberty möchte aber gerne diese Ausgeglichenheit so weit wie möglich herstellen, dass dann Ferrari und Mercedes und Red Bull, die eigentlich Rivalen sind, aber dann doch eher noch in eine gemeinsame Richtung arbeiten, um eben sicherzustellen, dass du nicht ein Grid hast, bei dem von allen 10 Teams alle 20 Autos siegfähig sind, weil das für die Hersteller ein zu großes Risiko ist, dass man möglicherweise hinterherfährt. Und spätestens, wenn man eine Zeit lang hinterherfährt, wird es für Mercedes sehr schnell darum gehen, ob man aus dem Sport rausgeht, weil dafür tritt man nicht an bei Mercedes. Also Siege sind mehr oder weniger das, was diese Ausgaben rechtfertigt im Gesamtkonzern.
Schauen wir uns nochmal die andere Seite an, McLaren. Jetzt könnte man meinen, die haben jetzt gerade mit Renault einen richtig guten Partner an der Seite, aber man macht eine ganze Menge. Ich habe jetzt letzte Woche gelesen, Christian, dass man das Auto irgendwie radikal überdenken will für die nächste Saison. Jetzt dieser Motorendeal für 2021, also da bewegt sich was. Wie siehst du es denn aus der Warte von McLaren?
Ich glaube, wenn du die Karten sozusagen neu durchwürfelst oder sagen wir es anders, wenn du vor einem weißen Blatt Papier sitzt und ich glaube, diese Gelegenheit hat man Andy Seidel gegeben, Und deswegen ist er auch gekommen, gemeinsam mit James Key, der da manchmal ein bisschen übersehen wird übrigens, aber der da, glaube ich, auch eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Und dann zeichnest du einfach auf alle Elemente, die du brauchst. Und dann bist du sehr schnell bei diesem Windkanal, was sie sehr schnell umgesetzt haben. Dann warst du sehr schnell dabei. Fernando Alonso wird nicht für die nächsten 7, 8 Jahre unsere Zukunft sein. Und dann bist du auch sehr schnell dabei. Was machst du mit dem Motor? Und dann ist klar, Ferrari-Motor, als Ferrari-Kundenteam Weltmeister zu werden, das geht fast historisch eigentlich nicht. Renault und Honda sind zumindest stand jetzt nicht auf dem gleichen Level und dann bleibt eigentlich nur noch Mercedes als die Top-Variante sozusagen. Und ich glaube, es hat man einfach versucht, im Wissen auch, dass Andy Seidel auch zu Mercedes einen sehr guten Draht hat, das weiß man auch. Das war einfach logisch. Also für mich ein total logischer Schritt.
Lenny, wie siehst du es?
Ja, wenn man schon keinen eigenen Motor baut, dann holt man sich eigentlich den stärksten verfügbaren Kundenmotor und das ist dann im Zweifel der von Mercedes, auch wenn Ferrari dieses Jahr den besseren Motor hat, aber wie Christian sagt, also als Ferrari-Kundenteam schlägst du das Werksteam nicht, da werden die schon im Zweifel für sorgen und von daher ist dann Mercedes vielleicht das beste Paket, zumal sich ja auch jetzt in der Hybrid-Ära ist, das erste Jahr so ist, wo Mercedes nicht den stärksten Motor hat.
Und vielleicht kommt noch was dazu, vielleicht überschätzen wir das auch, aber Brixworth und Woking ist natürlich auch nicht sehr weit entfernt. Das ist möglicherweise auch geografisch einfacher, dass du sagst, du arbeitest da eng vernetzt zusammen als mit Frankreich.
Mag auch eine Randrolle spielen. Nach Paris damit, ja, das ist richtig. Sicher richtig. Also, dass du da den kurzen Weg im Zweifel immer noch hast und auch Sprachdefizit ist, was hat ja wirklich bei McLaren und Honda damals vor riesige Probleme gestellt. Ich kann jetzt nicht einschätzen, wie das Motorendepartment von Renault aufgestellt ist, aber generell hast du natürlich in Brixworth und Woking sprichst du auch definitiv eine Sprache und hast eben da auch bei Kleinigkeiten nicht das Problem, dass du erstmal noch gucken musst, dass da nichts lost in translation ist, wie es bei legendären McLaren und Honda Allianz war. Ich kann mir auch vorstellen, dass das vielleicht die Dinge auch nochmal vereinfacht auf einem gewissen Bereich, um dann eben auch mehr rauszuholen aus deinem Paket, als wenn du englisch-französisches Kauderwelsch manchmal hast bei Kleinigkeiten.
Christian, wie steht es denn um Renault als Werks- und Lieferantenteam? Cyril Abitbol hat ja bei Beyond the Grid relativ deutlich gesagt, dass man diesen Jahresplan, diesen 5-Jahresplan, den man mal aufgestellt hat, hinterherhinkt. Naja, und Renault ist jetzt auch aufgrund der Situation um Carlos Ghosn auch vielleicht nicht so ganz in der Lage, auch ihren Aktionären immer wieder zu sagen, okay, wir buttern hier viel Geld in die Formel 1. Ein Indiz vielleicht dafür, dass sich auch bei Renault was verändern wird ab 2021?
Ich weiß nicht, also ich glaube, es ist noch zu früh, um dieses Projekt abzubrechen. Da müsst schon wirklich, also wir stehen ja, da ist man sich ziemlich einig, dass die Wirtschaftslage nicht dramatisch besser werden wird, zumindest in den nächsten Jahren. Also irgendwann passiert auch eine Rezession, dann kann es natürlich auch sehr schnell gehen. Aber ich glaube schon, dass bei Renault das Commitment noch da ist. Wir schauen uns jetzt an, ob uns dieser Weg nach vorne führt. Und 2021 ist da der klare Punkt, auf den man eigentlich hinarbeitet. 21 und 22, 23 dann. Ich glaube nicht, dass die vorher sich schon zurückziehen. Das würde mich sehr überraschen. Kann ich mir fast nicht vorstellen. Weil die haben gerade noch mal... Richtig, weil die haben gerade nochmal groß investiert eigentlich in Enstone, in die Fabrik, auch motorenseitig haben sie sehr viel aufgeholt und sehr viel investiert. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass man jetzt sagt, so ähnlich wie Honda damals vor Braun, weil ich gerade die übrigens sehr lesenswerte Biografie von Nick Fry lese. Und dann ziehst du den Stecker und im nächsten Jahr wird irgendwer anderer damit Weltmeister. Das glaube ich nicht, dass sich die Geschichte nochmal wiederholt.
Oder vielleicht komplette Konzentration aufs Werksteam, ja. Gar nicht mehr liefern, sondern irgendwie alles da reinhauen. McLaren hat in Russland mal wieder...
Ja? Man das überhaupt? Das dürfte man gar nicht, oder? Also in dem Moment, wo du Hersteller bist und einen eigenen Motor hast, muss es doch aufgeteilt sein zwischen den Teams, damit nicht einer 8 Motoren liefert und einer nur einer. Oder nicht? Also ist es möglich, theoretisch, dass du nur alleine dein Werksteam versorgst überhaupt?
Das ist immer eine gute Frage.
Ich glaube schon, dass Motoren das grundsätzlich geht. Ich müsste mich jetzt ins Reglement einfuchsen. Du darfst ja nicht mehr als 3. Ja? Also das braucht ja schon mal ein Abnicken von der 4, was Mercedes da jetzt gerade macht. Das wird aber ein Formalakt sein, nehme ich an. Was du aber machen musst, glaube ich, ist, wenn jemand anfragt um deine Motoren, musst du die dann auch hergeben, wenn du wirklich nur ein
Werksteam hast. So ist es, glaube ich, genau. Also das heißt, genau, das darfst du dann nicht einfach sagen, nur wir versorgen nur uns. Genau, das war das, was
richtig.
Ich mir im Hinterkopf hatte.
Okay, dann kommen wir zu McLaren. Carlos Sainz, Platz 6, Lando Norris, Platz 8. Für Lando wäre sicherlich mehr drin gewesen. Hat er auch selber gesagt, hat sich auch beim Team in gewisser Weise entschuldigt, dass er nicht vor Sergio Perez im Racing Point gelandet ist. Aber trotzdem, McLaren, best of the rest. Lenny, kennst du eigentlich? Du weißt von der Wette zwischen Christian und mir, oder?
Nee, klärt mich nochmal auf. Ihr habt es gesagt, aber ich habe es nicht parat gerade.
Ja, wir haben ja vor der Saison gewettet, wer Best of the Rest wird, beziehungsweise wer zwischen Renault und McLaren vorne sein wird. Und ich habe ja McLaren gesagt. Und ich bin gerade im Designprozess für Christian Immervolls Stoffel van Dorn T-Shirt, was er dann bei einem, was er dann bei einem
mit dem ich dann, ich weiß nicht, Zac Brown oder Andy Seidel oder irgendwen muss ich interviewen, damit
das ist. Und ein Foto machen, das ist klar. Okay. Ja. Also das wird ein großer Spaß für ihn, denn McLaren geht mit großen Schritten in diese Richtung. Carlos Sainz, Lenny, muss man sagen, gut für ihn, dass er in Russland endlich mal die gute Form, die er ja zu haben schien, jetzt auch mal ummünzen konnte und tatsächlich Best of the Rest war im Klassement.
Ja, genau. 8 Punkte, gute Teamchemie dabei. McLaren muss man wirklich sagen. Also die haben, natürlich macht es der Erfolg auch einfacher, aber die zwei haben eine Menge Spaß. Man hat eigentlich jedes Wochenende irgendwelche witzigen Twitter-Videos, Ausschnitte und so weiter, wo die sich gegenseitig irgendwie balgen oder irgendwelche Streiche spielen und so. Und das ist hochunterhaltsam und ihnen auch zu gönnen, also, muss man wirklich sagen. Da, wenn man dieser alte McLaren-Geist, als Ron Dennis noch da war oder auch in der Zeit unmittelbar danach, als man wirklich ja am Ende des Feldes rumgekrebst ist, das ist alles so jetzt gewichen und da bei McLaren ist irgendwie immer was los mittlerweile und das macht einen recht positiven Eindruck dann so insgesamt. Und wenn jetzt die Resultate stimmen, ist es ja umso besser.
Christian, wie viel Ärgern ist gesund für so einen jungen Mann wie Lando Norris? Der ärgert sich ja immer fürchterlich über die kleinsten Sachen. Man hat das Gefühl, das nimmt ihn auch noch tagelang irgendwie mit. Also sollte er sich dahingehend deiner Meinung nach so ein bisschen entspannen auch mal? Das ist ja eigentlich alles gar nicht so schlimm.
Nee, ich glaube, erstens ist das ganz gesund, wenn sich jemand ärgert und sehr selbstkritisch ist. Und zweitens habe ich nicht das Gefühl, dass der jetzt in eine Dauerdepression verfällt. Also eher ganz im Gegenteil. Für mich ist Lando Norris irgendwie so eine britische Version von Daniel Ricciardo, der dann doch auch überwiegend gut drauf ist. Und sobald du ihn irgendwas fragst vom Simulator-Wochenende, wo er irgendwo in der iRacing League mitgefahren ist, dauergrinst er ja eigentlich. Also ich glaube, es ist eine gesunde Einstellung, die er hat. Er wirkt auf mich im Gegenteil eher unbeschwert. Vielleicht lässt sich das auch falsch ein, da kenne ich ihn zu wenig für, ehrlich gesagt. Aber nach außen wirkt er jetzt nicht auf mich so, als würde er über alles so viel nachdenken. Sondern ich glaube, der fährt einfach, hat trotzdem Spaß. Also eine gesunde Mischung. Ich wüsste nicht, was man, wie Lennart schon gesagt hat gerade, ich wüsste nicht, was man bei denen gerade kritisieren soll als wahnsinnigen schwachen Punkt in diesem Konstrukt. Ich finde keinen.
Nee, also ging gar nicht darum, einen schwachen Punkt zu kritisieren oder sonst was, sondern einfach nur festzuhalten.
Ja, ich weiß schon, was du meinst. Bei Leclerc ist es ja ähnlich, aber bei Leclerc finde ich es noch ausgeprägter eigentlich, als der, wo Baku, als er versemmelt hat, also da ist ja wie Idiot am Boxenfunk und ich glaube, das ist nicht schädlich. Ich glaube, eine gesunde Selbstkritik tut eher gut und wenn du da nicht tagelang oder wochenlang dran nagst und das Gefühl habe ich bei ihm wirklich nicht, dann ist es ja okay.
Ja, das glaube ich auch und das fasst es auch ganz gut zusammen. Positiv zu sehen in den Top 10, ein Racing Point, ein Haas, Kevin Magnussen und Sergio Perez. Fangen wir vielleicht mal beim Racing Point an, Lenny. Eine Leistung, die ja mit dem, was Racing Point auch nochmal an Updates gebracht hat, sicherlich damit war zu rechnen. Ich glaube, vielleicht insgesamt haben sie sogar gehofft, dass sie beide Fahrer in die Punkte bekommen. Aber Sergio Perez, ja erneut wieder einer dieser Fahrer, der zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Eine seiner Top-Eigenschaften irgendwie, ne?
Ja, absolut. Also drei der letzten 4 Rennen waren gut, muss man sagen, bei Checo, der ja auch wirklich eine ganze Ecke über seinem Teamkollegen liegt von der Qualität. Beide Autos sind die Punkte. Ja, man sollte jetzt nicht übermütig werden. Also dass da der Junior-Teambesitzer plötzlich auch in die Punkte fährt, ist vielleicht ein bisschen vermessen, aber am Ende, ja, also ist das in Ordnung gewesen und ich glaube, bei Racing Point ist die wichtigste Frage genau der Gegensatz zu McLaren. Früher hatte Force India oder Racing Point kein Geld, aber hat eine ganze Menge draus gemacht und hatte so dieses Verschworene, diesen Chorgeist, diesen Teamgeist. Jetzt ist mehr Geld da, aber es ist umso schwieriger, einen positiven Geist innerhalb der Truppe zu bewahren. Weil eben Lawrence Stroll unheimlich fordernd und unheimlich viel druckmachend auftritt und einfach viele Dinge auch nicht begreift, sondern er sagt, wenn er gewisse Dinge finanziert, dann will er halt auch unmittelbar, wie er das als Geschäftsmann eben kennt, Ergebnisse sehen. Und das ist im Rennsport nicht so einfach und das macht es für die Führungsriege, also Ottmar Schaffner und Andy Green, die wirklich gerade faire, gute Kerle sind, seit Jahren in der Formel 1 sich behaupten und echt also wirklich sehr angenehm im Umgang sind, nicht unbedingt einfacher.
Kevin Magnussen, Christian, 5 Sekunden Strafe bekommen und sich fürchterlich aufgeregt, gemeinsam mit Günther Steiner, dessen Interview ihr natürlich noch hier im Archiv auf meinem Sportpodcast, die und jedem Podcatcher, den ihr so benutzt, außer Spotify leider, hören könnt. Eine gerechtfertigte Strafe deiner Meinung nach und vor allem die Aufregung danach?
Ich muss dazu sagen, ich habe mir noch nicht die Mühe gemacht, mir das auf F1 TV wirklich genauer anzuschauen. Aber so vom Grundsätzlichen her wurde ja relativ klar abgesprochen und besprochen, was du da tun kannst in dieser Ecke und was nicht mit diesem Pylonenslalom, wie ich das am Wochenende betitelt habe. Also um jetzt hundertprozentig eine treffsichere Aussage zu machen, müsste ich mir das mal anschauen. Aber grundsätzlich glaube ich, dass sehr klar abgesprochen war. Das hat er offenbar nicht gemacht, weil ansonsten hätten die Stewards nicht dafür bestraft. Und dann, ja, was soll ich sagen, wenn du genau weißt, du darfst es nicht tun, oder wenn du genau weißt, der Herr das heißt, dann darfst du dich halt auch nicht wundern, wenn deine Finger dran verbrennen.
Ja, das trifft es eigentlich ganz gut. Ja,
und bei Günther Steiner übrigens, da hören wir so Signale, dass man ihm das ein bisschen übel nimmt, dass er die Stewards jetzt auch so angegangen ist und dass da möglicherweise noch ein Nachspiel droht. Aber da versuchen wir selbst gerade noch ein bisschen schlauer zu werden.
Könnte es da sowas wie eine Sperre geben oder so?
Also ich könnte mir vorstellen, dass es zum Beispiel vielleicht mal eine Geldstrafe gibt oder auch so einen Schuss vom Bug im Sinn von, dass man sagt, du darfst jetzt mal ein Rennen nicht in den Paddock gehen. Sowas kann ich mir schon vorstellen, ja. Okay. Aber schauen wir mal. Ich glaube, sind wir beim nächsten Rennwochenende schon ein bisschen schlauer.
Lenny, dann auf Platz 10 beendete Nico Hülkenberg das Rennen, der eine richtig starke Phase hatte, muss man sagen, nachdem der Boxenstopp wirklich... Oh, also das war auch wieder so eine Situation, wo ich dachte, Alter, das kann jetzt nicht euer Ernst sein. Scheiß Wagenheber, ey.
No drops Hülkenberg again, habe ich bei Twitter gesehen. Das fand ich sehr, sehr lustig.
Das ist unglaublich, ne?
Ärgerlich, ne? Ich meine, er, kaum ist klar, dass er nicht mehr weiterfährt fürs Team, hat er bis jetzt in jedem Rennen gepunktet. Wenn auch immer nur so ein Krümelchen am Ende der Punkte, aber jetzt Singapur, Russland, 9.10. eben dann doch einigermaßen maximiert, beide Male mehr Punkte geholt als Ricciardo, der zwar die spektakuläreren Rennen hatte und irgendwo auch die auffälligeren Rennen, aber am Ende eben davon nicht profitiert hat. Ja, aber wie gesagt, Hülki fährt um seine Zukunft jetzt, jedes Ausrufezeichen hilft, und dann hoffen wir, dass es einen guten Ausgang nimmt und wir ihn nächstes Jahr in irgendeinem spannenden Cockpit dann sehen. Wenn es außerhalb der Formel 1 ist, dann ja, eben auch das, aber schauen wir.
Muss man auch mal sagen, zur Ehrenrettung vom Hülki, weil ich gerade mir nebenbei die WM-Tabelle aufgemacht habe, die stehen 34-34. Und ich glaube, so aus meiner subjektiven Erinnerung, ohne dass ich jetzt jedes Rennen noch genau im Kopf habe, ist da nicht bei einem übermäßig viel mehr schief gelaufen als beim anderen. Also ich glaube, es hält sich so einigermaßen die Waage. Und punktemäßig sind die völlig gleich. Und da hast du auf der einen Seite den Daniel Ricciardo, der ja quasi einer der Überflieger ist, gefühlt in der Formel 1, und auf der anderen Seite Nico Hülkenberg, wo man sagt, ja, mei, dann geht's halt zu Ende in der Formel 1. Also ich glaube, das zeigt schon, dass Nico Hülkenberg nicht so schlecht sein kann, wie der teilweise gemacht wird. Da gibt es zwei Lager. Die einen sind so wie ich und Lenny jetzt eher aus der Diskussion heute raus, der hat sein Potenzial nicht zeigen können. Die anderen sind eher so, ja, Hülkenberg, was willst du mit dem noch, nie auf dem Podium.
Ja, ich glaube, so ganz schwarz oder weiß ist es dann ja nicht immer. Am Ende hat er noch das Maximum rausgeholt. Tat mir auch ziemlich leid, auch am Boxenfunk. Hätte, glaube ich, auch gerne mehr erreicht, logischerweise. Hätte vielleicht auch mehr erreichen können, aber der Renault, so wie er aktuell steht, gibt einfach nicht mehr her. Deswegen Platz 10 für Nico Hülkenberg am Ende das Maximum. Ja, damit haben wir die Punkteränge abgehakt. Sprechen gleich im nächsten Tag noch ein bisschen über die Fahrer, die ausgefallen sind. Über Williams müssen wir sprechen. Also was da passiert ist, das ist ziemlich irre gewesen. Eine Namensumnennung. Ole hat sie ja schon fallen lassen. Und gleich sprechen wir noch drüber hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz.
Also sein Rücken ging nicht über die Horizontale und er hat ihn, glaube ich, noch festgehalten. Deswegen gab es nur Gelb.
Ich kann es gar nicht glauben.
Alles rund um den Rugby-Sport auf meinsportpodcast.de. Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau, wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf meinsportpodcast.de.
Ein letztes Mal sind wir zurück hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportpodcast.de. Die Rückschau auf den großen Preis von Russland geht weiter. Der Kessel bunt ist, der wird gleich auch noch aufgemacht. Aber wir müssen natürlich über das sprechen, was nicht so gut lief. Und erneut irgendwie auch wieder Romain Grosjean zu nennen, der das Rennen nicht beenden konnte. Aus Gründen, sagen wir mal, Christian. Also diese Vertragsverlängerung hat ihn jetzt nicht sonderlich beflügelt irgendwie, ne?
Also seither hat man das Gefühl, irgendwie mit Nico Hülkenberg wären sie jetzt auch nicht schlechter gefahren, weil Lennart hat es vorher schon gesagt, bei Hülkenberg hat man das Gefühl irgendwie tatsächlich, seit relativ klar ist, also seit klar ist, dass es mal nicht Haas wird und damit auch möglicherweise generell nichts mehr in der Formel 1, läuft es eigentlich ganz gut, auch im Vergleich zu Ricciardo. Und bei Grosjean ist eher das Gegenteil der Fall. Also ja, er schüttelt halt seine Schwächen, seine Krise irgendwie nicht ab, wobei in dem speziellen Fall muss ich sagen, die sind zu dritten die gleiche Kurve gefahren. So richtigen Schuldigen kannst du nicht ausmachen. Ich habe mir die Mühe gemacht und bei allen dreien mir angeguckt, wie die Perspektive aus der Onboard war. Das ist echt kein Schuldiger auszumachen. Wenn es noch einer am ehesten hätte verhindern können, dann vielleicht Grosjean, weil er halt außen war und wenn du da reinziehst, muss dir klar werden, dass mit drei Autos schwierig wird. Ob er wiederum aber gesehen hat, dass da rechts, Giovinazzi war in der Mitte, glaube ich, und rechts war Ricciardo, ob ihm klar war, dass daneben Giovinazzi noch einer ist, auch schwer zu sagen, ja. Also in dem Fall, mein Gott, sowas passiert halt. Aber bei ihm ist halt irgendwie eine Verkettung von solchen Dingen. Schon eine ganze Weile nämlich, also seit Jahren eigentlich.
Ja, bitter, Danny Ricciardo, Lenny musste sein Rennen auch aufgeben dann irgendwann nach diesen Unfallschäden. Für ihn sicherlich auch eine Saison, die er sich so anders vorgestellt hätte. Aber es ist auch so ein bisschen die Geschichte, die Danny Ricciardo auch mit seinem letzten Red Bull-Jahr und dann jetzt bei Renault irgendwie erzählt. Also wie wirkt er auf dich im Paddock? Mal so diese Frage. Ich habe das Gefühl, er ist ernster oder ist es egaler oder
nee? Nee, also entweder, ich meine, das kann natürlich bei jemandem wie ihm auch immer gespielt sein, aber unabhängig von der Situation sind die Presserunden mit Daniel Ricciardo mit Abstand die lustigsten nach wie vor. Der ist, der hat Einfälle oder der manchmal, also der spricht er über Sachen oder er macht einfach Karlauer ohne Ende und so. Also das hat er schon unheimlich gut drauf, wobei er sicherlich auch längst für sich realisiert hat, dass das natürlich eine Form ist, sich auch mit kritischeren Fragen vielleicht dann gar nicht auseinandersetzen zu müssen, weil die Presserunden meistens echt ins Schräge abdriften mit ihm. Ist immer hochunterhaltsam, aber na klar, der wird sich mehr erwartet haben. Das Team hat sich, glaube ich, auch mehr erwartet, weil jetzt zahlen sie 25 Millionen Euro für jemanden, der in der WM auf Platz 10 liegt. Das ist irgendwo auch eine gewisse Diskrepanz, die vielleicht nicht ganz ideal ist, vor allem wenn der Fahrer daneben nur 5 oder 6 bekommt. Aber ja, also er sorgt immer für Unterhaltung in Singapur wie eben auch in Russland mit seiner Art und Weise von hinten wild angreifen zu wollen, das auch entsprechend am Boxenfunk erst zu artikulieren und zuletzt ist es aber nicht wirklich dann in die Richtung gelaufen, dass das auch nach Hause gebracht hat und das wird ihn ärgern, aber vor allem natürlich auch das Team, weil man, glaube ich, sich da insgesamt vom Paket mehr versprochen.
Ja, insgesamt mehr versprochen haben sich wahrscheinlich auch die beiden Toro Rosso, Pierre Gasly und Daniel Kiat, vor allem Daniel Kiat bei seinem Heimrennen, wäre sicherlich gerne in die Punkte gefahren, durfte ja nicht mal mit seinem Helm fahren. Also das ist ja mal eine Regel. Er durfte ja nicht.
Ja, aber da muss man wirklich sagen, da ist der Kiat auch ein bisschen blöd, weil ganz ehrlich, warum zur Hölle ist er denn so brav und meldet das an?
Er hat gefragt, das war der Fehler.
Ja, wirklich, ja. Er hat gefragt, es ist einfach so, mach es doch einfach. Ja. Der Sepp fährt jede Woche dann hin. Die das machen ja sogar sozusagen, es gibt ja sogar immer offizielle Promo-Fotos, die verschleiern das ja. Also der Jens Munzer twittert ja sogar, was er für ein Helm ist. Das ist dem Vettel scheißegal. Ja. Und bei anderen Fahrern, bei Verstappen ist es, glaube ich, auch, der hat auch schon mehrfach spezielle Helme gehabt, der Kvyat hätte halt einfach nicht fragen sollen. Mein Gott, nimm doch einfach deinen Russland-Helm und am Ende kostet das 5.000 Euro Strafe oder was. Er fährt doch eh schon am Ende des Feldes. Was wollen sie machen? Wollen sie ihn aus dem Rennen nehmen dafür? Für den Helm, der nicht richtig bemalt ist. Das ist ohnehin ein völlig schwachsinniges Regelwerk da in dieser Hinsicht, dass man das untersagt. Die Fahrer erkennt man mittlerweile genug durch die präsenten Kürzungen. Beziehungsweise durch diese Lackierung der Autos, finde ich, und sehe ich die Helme unterm Halo eh kaum noch und dazu argumentieren und daher kommt die Regel ja, man müsste einen Wiedererkennungswert der Fahrer schaffen. Weg damit. Lass die Fahrer doch die Helme fahren, auf die sie Lust haben und vor allem lass doch den armen Kwiat, wenn er ein Heimrennen hat und ohnehin schon ganz hinten starten muss, dann lasst ihn doch sein Helmdesign fahren, Herrgott. Also das hat mich wirklich richtig geärgert. Das ist eine absolute Posse, dass das nicht möglich war. Er hätte halt nicht fragen sollen, meine Meinung.
Ja, interessanterweise ist es wirklich so. Sebastian Vettel hat wirklich gefühlt jedes Rennwochenende immer noch einen neuen Helm.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.